in den allermeisten Fällen werden Verschwörungstheorien verbreitet von Menschen, die genuin an sie glauben. Das ist auch so ein Fehlschluss, der manchmal besteht, dass man denkt, also Verschwörungstheorien, das ist so eine Art Desinformation, die also bewusst als Lüge in den Umlauf gesetzt wird von ein paar Leuten, die das Ganze manipulativ angehen, und dann gibt es die ganzen doofen Schafe, die daran glauben und das dann halt weitertragen. Das ist in der Regel nicht so. In aller Regel werden Verschwörungstheorien verbreitet von Menschen, die wirklich überzeugt sind, dass sie einer verborgenen Wahrheit auf die Spur gekommen sind.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Ich bin in einem Großteil aufgewachsen, in dem man die uns vermittelten Weltanschauungen, Handlungsweisen und Lehren gemeinhin den Verschwörungsmythen und rechtspopulistischen Dingen zuordnen würde. Es wurde uns alles Mögliche gezeigt. Beweise dafür, dass die Mondlandung, die Corona-Pandemie, die sogenannte Plandemie und der Ukraine-Krieg rein inszeniert waren, gegenüber verstecktes Babyfleisch und Essen, das uns alle süchtig gemacht hätte und gefährliche Kondensstreifen gehört. Es wurde praktisch unter jeder Sache eine Schwimmungsgefahr gewischert. Kein Naturereignis, kein Unfall, keine Wahl, geschah zufällig. Alles würde dem geheimen Plan der 80% der Menschheit auszurotten und den Rest der Sklaven folgen. Es gibt kostenloses Wasser, dann ist es vergiftet. Die Schule unternimmt einen Ausflug, er dient nur dem Ziel, euch zu entführen und zu ermorden. Dementsprechend üben wir daheim auch für den Notfall, was wir beispielsweise tun sollten, wenn Lehrer unser Blut ausrauben wollen würden. Was für manche vermutlich, vielleicht auch hoffentlich, ein wenig abwegig klingt, war für mein Geschwisterkind und mich von Beginn an ernster Alltag, denn keinesfalls sollten die anderen von den Vorbereitungen und Sicherheitsmaßnahmen, die wir Rechtsstaat, die unsere Eltern und anderen Verwandten traten, mitbekommen. Denn der Hass, aber auch die Furcht vor den Regierenden unseres Landes war enorm. Mittlerweile habe ich meine Herkunftsfamilie verlassen und damit auch die Ideologien begraben. Mit den aktuell kursierenden Mythen, die beispielsweise den US-Wahlkampf betreffen, habe ich somit eher wenig zu tun. Da wir selbst lange Zeit auch keinen Internetzugang hatten, war ich auch nie tatsächlich in den Telegram-Gruppen oder den YouTube-Kanälen unterwegs, die als Hauptkommunikationsmittel zur Verbreitung dieser Theorien dienen, und hatte die Information deshalb sozusagen nicht aus erster Hand.
Salon 5.
Bei Herrn Michael Butter ist es ganz anders. Er ist seit 10 Jahren Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen und setzt sich in seiner Forschung und seinen zahlreichen Publikationen, von der ich hoffentlich die bekannteste, das 2020 erschienene Buch Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien ist, ganz bewusst mit Verschwörungsmythen und deren Wirkung auseinander. Herr Butter war zudem beispielsweise stellvertretender Leiter des EU-Forschungsprojektes Kompakt, welches die Herkunft und Wirkungsweise von Verschwörungstheorien erforscht und einen Maßnahmenkatalog erstellt hat. Momentan ist er Leiter des Projektes PACT, Populism and Conspiracy Theory, das die Bedeutung von Verschwörungstheorien für populistische Bewegungen in europäischen Vorständen des amerikanischen Kontinentes vorstellt. Und damit begrüße ich nur Sie, Herr Butter, und euch, liebe Zuhörende, zu unserem Interview über Verschwörungserzählungen, insbesondere im Blick auf den US-Wahlkampf. Herr Butter, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
Sehr gerne. Ich bin sehr gerne hier. Vielen Dank für die Einladung.
Gut, dann würde ich beginnen mit, dass man ja in der Regel eine Vorstellung hat, einen Sinn dafür hat, Sachen als Verschwörungsmythen zu bezeichnen. Aber was genau sind Verschwörungsmythen bzw. Verschwörungsideologien und was vielleicht auch nicht?
Also ich würde immer den Begriff Verschwörungstheorie bevorzugen, weil das der wissenschaftlich etablierte Begriff ist. Diese Begriffsdiskussion mit Mythen und Ideologien, das ist so eine deutsche Besonderheit, die keine wissenschaftliche Grundlage hat. Gleiches gilt auch für den Begriff Verschwörungserzählung, der einfach wissenschaftlich nicht definiert ist. Der Begriff Verschwörungstheorie dagegen ist quer durch die Disziplinen hinweg sehr gut definiert. Wenn wir dem amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Bakun folgen, dann zeichnen sich Verschwörungstheorien immer durch drei Grundannahmen aus. Sie gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, dass alles geplant wurde, in anderen Worten, von wem? Von einer im Geheimen operierenden Gruppe, den Verschwörern. Dass die im Geheimen operieren, liegt daran, dass in Verschwörungstheorien, das ist das zweite Kriterium, nicht so ist, wie es scheint. Man muss immer erst den Vorhang beiseite schieben, um zu erkennen, was da wirklich vor sich geht. Und so erkennt man dann eben auch diese Gruppe von Akteuren, die Verschwörer, die da im Verborgenen die Strippen ziehen. Und wenn man mal begriffen hat, dass es die gibt, dann erkennt man auch, dass drittens alles miteinander verbunden ist, dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man niemals für möglich gehalten hätte, die aber innerhalb der Logik der Verschwörungstheorie absolut Sinn ergeben. So gibt es zum Beispiel ja Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie, die behaupten, dass die 5G-Technologie verantwortlich wäre für die Entstehung des Coronavirus oder in einer anderen Version diese Krankheit Covid-19, die dann fälschlicherweise einem Virus in die Schuhe geschoben wurde. Da kommen also Dinge zusammen, die aus einer nicht verschwörungstheoretischen Perspektive überhaupt nichts miteinander zu tun haben, in der Logik der Verschwörungstheorie aber als Ursache und Wirkung miteinander verbunden sind. Das heißt, nichts geschieht durch Zufall, nichts ist, wie es scheint und alles ist miteinander verbunden. Das sind die drei Kriterien, anhand denen man Verschwörungstheorien beschreiben und auch erkennen kann.
Vielen Dank. Mensch, wie kann man sich als Person, die zwar an der Thematik interessiert ist, aber vielleicht jetzt nicht selbst in die ganzen Chats oder Communities eintauchen will, sich diese Kommunikations Form vorstellen, worin liegt der Reiz?
Naja, Verschwörungstheorien erklären die Welt. In Verschwörungstheorien hat alles Bedeutung, weil eben ja nichts einfach so geschieht. Verschwörungstheorien laden auch dazu ein, zu interpretieren, nach verborgenen Zeichen und Verbindungen zu suchen. In Verschwörungstheorien werden einfach ganz starke Narrative konstruiert, in denen alles kausal miteinander verbunden ist. Verschwörungstheorien erlauben es zudem, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das heißt, die konstruieren ganz klassische Feindbilder. Die gibt's natürlich auch außerhalb von Verschwörungstheorien, aber in Verschwörungstheorien eben auch. Und zuletzt erlaubt es der Glaube an Verschwörungstheorien in Zeiten, in denen es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. In solchen Zeiten leben wir in der westlichen Welt seit ungefähr der Mitte des 20. Jahrhunderts. Diejenigen, die das trotzdem tun, auch sich als besonders zu begreifen, als nämlich diejenigen, die etwas verstanden haben, was die breite Masse der Menschen nicht versteht und nicht sieht, nämlich, dass da ein gigantisches Komplott im Gange ist. Und insofern erfüllen Verschwörungstheorien wichtige Funktionen für die individuelle, aber eben auch für die kollektive Identität derjenigen, die an sie glauben und sie verbreiten.
Sie haben es ja gerade angesprochen, dass Gründe für Verschwörungstheorien nachzueifern ja häufig Aspekte wie die Selbstaufwertung oder die Identitäts- und Sinnstiftung ist. Und dieses Nacheifern findet ja auch in größeren Gruppen statt, die sich zum Teil als Auserwählte sehen, die Geheimnisse kennen und gegen das Böse kämpfen. Ist es daher möglich oder ist es zum Beispiel gegriffen, solche Konzeptionen als sektenähnlich zu bezeichnen oder weil ja auch dieser Glaube schief verwurzelt ist und auch durch Gegenbelege nicht erschüttert wird, viel Zeit und Geld investiert wird, können das moderne Religionsformen werden sein?
Naja, das Verhältnis von Verschwörungstheorie zu Religion ist ein sehr komplexes, das wir auch, glaube ich, hier gar nicht im Detail auffächern können, weil da würden wir sehr, sehr lange dafür brauchen. Da gibt es mittlerweile auch eine immer umfangreichere Forschung dazu. Es gibt natürlich gewisse Parallelen zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien und dem Glauben an bestimmte Religionen, insbesondere monotheistische Religionen. Und insofern können Verschwörungstheorien natürlich auch als Religionsersatz fungieren. Allerdings darf man diese Parallelen auch nicht zu weit treiben, also dass man Belege, die den eigenen Überzeugungen zuwiderlaufen, eher ignoriert und eher abtut. Das finden wir nicht nur in Religionen und Verschwörungstheorien, das finden wir eigentlich überall. Das gilt für alle von uns, auch wenn wir nicht besonders religiös oder verschwörungsgläubig sind. Das ist dann vielleicht bei Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, ähnlich wie vielleicht bei Menschen, die einen sehr starken religiösen Glauben haben, oft etwas stärker ausgeprägt. Aber das ist nichts, was diese Menschen absolut von anderen Menschen unterscheidet, sondern da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Wir glauben auch immer eher das, was uns ins eigene Weltbild passt und finden das eher mal weniger überzeugend, was dieses Weltbild in Frage stellt. Im wissenschaftlichen Diskurs haben wir dann vielleicht gelernt, diese Dinge dann doch zu hinterfragen, unsere eigene Position doch zu hinterfragen. Aber im Alltag, und das gilt für mich zumindest, bin ich da auch nicht besser als die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben.
Salon 5.
Verschwörungstheorien gibt es ja sehr langem. Denken Sie, dass es überhaupt eine Gesellschaft und Verschwörung geben sollte, geben kann? Ab wann wird es gefährlich und welche Gefahren können aus der Verfolgung solcher Theorien oder Ideologien für eine Gesellschaft und auch für den Einzelnen und sein näheres Umfeld daraus resultieren?
Also Verschwörungstheorien sind im Grunde Teil aller modernen Gesellschaften seit der frühen Neuzeit in der westlichen Welt. Wir wissen nicht, wie es in anderen Kulturkreisen aussieht, aber in der westlichen Welt sind im Grunde Verschwörungstheorien seit so etwa 1500, 1520 Teil aller modernen Gesellschaften. Und insofern ist es nicht vorstellbar, dass es Gesellschaften geben wird, in denen es keine Verschwörungstheorien gibt. Und das ist an sich auch erstmal nicht so wild, denn in der Regel sind Verschwörungstheorien an sich nicht das Problem. Der Diskurs über Verschwörungstheorien ist gerade in Deutschland in den letzten Jahren etwas sehr aufgeregt und auch etwas sehr alarmistisch geworden. Denn in aller Regel sind es die Dinge, die sich mit Verschwörungstheorien verbinden, die problematisch sind. Das heißt, Verschwörungstheorien können verbunden sein mit antisemitischen Vorstellungen, mit rassistischen Vorstellungen, mit sexistischen Vorstellungen. Und dann werden sie natürlich problematisch. Aber dann ist es eigentlich eher der Rassismus oder der Sexismus, der die Dinge problematisch macht und gar nicht immer unbedingt das Verschwörungstheoretische an sich. Insofern muss man differenzieren. Man muss immer schauen, von was für Verschwörungstheorien sprechen wir und in welcher Situation sind denn jetzt die Menschen, die an diese Verschwörungstheorien glauben. Es ist wichtig, da genau hinzuschauen und eben entsprechend zu differenzieren. Wenn man aber natürlich verallgemeinern möchte, dann kann man durchaus sagen, dass Verschwörungstheorien problematisch sein können, im Grunde in drei Bereichen. Erstens können Verschwörungstheorien ein Katalysator sein für Radikalisierungsprozesse. Sie können dazu führen, dass Menschen irgendwann bereit sind oder sich sogar verpflichtet fühlen, zur Waffe zu greifen, um gegen das vermeintliche Komplott, das sie glauben, entdeckt zu haben, vorzugehen. Das haben wir in Halle gesehen, das haben wir in Christchurch gesehen, das haben wir vor über 10 Jahren schon bei Anders Breivik in Norwegen gesehen und dann besteht eben Gefahr für Leib und Leben und Menschen kommen zu Schaden und eventuell sogar zu Tode. Zweitens können medizinische Verschwörungstheorien problematisch sein, denn wer etabliertes medizinisches Wissen, zum Beispiel, dass es da ein Coronavirus gibt und dieses Virus gefährlich ist, leugnet, der wird sich nicht an entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen halten, die sogar eventuell bewusst verletzen, um das als eine Form von zivilem Ungehorsam zu benutzen und dann wird das Virus weitergetragen, es infizieren sich mehr Menschen haben schwere Verläufe und mehr Menschen sterben. Und drittens können Verschwörungstheorien natürlich, insbesondere wenn sie von populistischen Führungsfiguren artikuliert werden, auch zu einer Gefahr für die Demokratie werden, weil sie dazu führen können, dass sich Menschen nicht nur aus dem demokratischen Prozess zurückziehen, also Politik verdrossen werden, sondern eben auch dazu führen können, dass Menschen beginnen, sich gegen demokratische Prozesse und Institutionen auszusprechen und eventuell sogar dann gewaltsam dagegen vorzugehen. Prototypisch haben wir das gesehen beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, wo ja die große Tragik darin besteht, dass das Menschen sind, die der festen Überzeugung sind, dass der Sturm auf das Kapitol der Verteidigung der Demokratie dient. Dabei unterbrechen sie hier und haben sie versucht zu unterbinden einen an sich ganz demokratischen Vorgang, nämlich die Ratifizierung des Wahlergebnisses. Das heißt, diese Menschen haben die Demokratie angegriffen, leider im Glauben, sie zu verteidigen. Und dann wird es natürlich ganz problematisch.
Danke. Wir sind ja mit dir schon zum US-Wahlkampf übergekommen. Welche weiteren Theorien sind da so Umlauf? Gibt es vielleicht besonders gefährliche und von wem und mit welche Intentionen werden die verbreitet, wer und wie werden sie publiziert sozusagen?
Nur das ist im US-Wahlkampf nicht anders, als es sonst so ist. In den allermeisten Fällen werden Verschwörungstheorien verbreitet von Menschen, die genuin an sie glauben. Das ist auch so ein Fehlschluss, der manchmal besteht, dass man denkt, also Verschwörungstheorien, das ist so eine Art Desinformation, die also bewusst als Lüge in den Umlauf gesetzt wird von ein paar Leuten, die das ganz manipulativ angehen und dann gibt es die ganzen doofen Schafe, die daran glauben und das dann halt weitertragen. Das ist in der Regel nicht so. In aller Regel werden Verschwörungstheorien verbreitet von Menschen, die wirklich überzeugt sind, dass sie einer verborgenen Wahrheit auf die Spur gekommen sind. Eine Ausnahme wäre Donald Trump im Wahlkampf 2015-16, wo es sehr starke Indikatoren dafür gibt, dass Trump wirklich diese Verschwörungstheorien strategisch eingesetzt hat. Mittlerweile ist es so, dass Trump die Verschwörungstheorie, die er vor allem bedient, und letztendlich sind dann viele Dinge auch nur so bestimmte Facetten oder Variationen dieser Verschwörungstheorie, wohl auch wirklich genuin glaubt, nämlich die Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl, dass also die Wahl 2020 manipuliert wurde und Trump eigentlich gewonnen hätte, aber die Wahl eben ihm gestohlen wurde. Das ist eine Verschwörungstheorie, die mittlerweile zum Mantra der Republikanischen Partei geworden ist. Sie können in der Republikanischen Partei nichts mehr werden, wenn sie diese Verschwörungstheorie nicht zumindest still hinnehmen. Besser aber sollten sie sie offensiv vertreten, sei es aus Zynismus oder eben aus Überzeugung, und eben auch die den Republikanern nahestehenden Medien verbreiten diese Verschwörungstheorie. Und das ist natürlich nicht ohne. In den USA sind Verschwörungstheorien wirklich problematisch und zu einer Gefahr für die Demokratie geworden, weil das natürlich quasi den Demokraten, also dem politischen Gegner, jede Legitimität abspricht und aus diesem politischen Gegner einen Feind macht, eine Gruppe von Verschwörern gegen die Interessen des Volkes, gegen die Interessen des Landes. Und das stellt natürlich die amerikanische Demokratie vor eine entsprechende Herausforderung. Es gibt auch auf Seiten der Demokraten Verschwörungstheorien oder so, wir könnten sagen, eine große Verschwörungstheorie auch über Donald Trump, die dann auch in verschiedenen Facetten existiert. Also da haben wir ja gerade jetzt im Nachklang des Attentates auch, des versuchten Attentates auch festgestellt, dass Verschwörungstheorien eben auch quasi im linken und liberalen Milieu verbreitet werden, dass da behauptet wurde, dieses Attentat wäre inszeniert worden, um Trump als besonders heldenhaft und darzustellen und ihm auch die Gelegenheit zu geben, sich als Opfer zu inszenieren. Der Unterschied zwischen den Verschwörungstheorien, die von Anhängern der Demokraten verbreitet werden und denen, die von Anhängern der Republikaner verbreitet werden, ist aber, dass nur die Republikanische Partei diese Verschwörungstheorien wirklich systematisch auch ins Zentrum der Partei aufgenommen hat und sie da eben auch von Führungsfiguren der Partei verbreitet werden. Das passiert bei den Demokraten nicht. Und insofern sind diese Verschwörungstheorien, die Trump angreifen und ihm vorwerfen, sich verschworen zu haben, eher harmlos, wohingegen diejenigen, die den Demokraten unterstellen, die Wahl manipuliert zu haben und jetzt ein Attentat auf Trump verübt zu haben, dann ungleich problematischer sind.
In welche Gefahr sind Sie gerade ganz konkret davon ausgehend? Denken Sie, dass tatsächlich ein großes Bedrohungspotenzial da ist, was mehr das Wissen um solche Gruppierungen diese aufhält und eben dadurch die Bevölkerung in Unruhe und Angst ist, die beide Seiten dann sozusagen?
Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass auch im US-Wahlkampf die Rolle von Verschwörungstheorien mitunter übertrieben wird. Es ist so, dass wir es mit einer extrem polarisierten politischen Landschaft zu tun haben, in der sich beide Lager zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Und diese Polarisierung hat dann Bedingungen geschaffen, in denen Verschwörungstheorien eben besonders gut zirkulieren können und diese Polarisierung weiter anheizen. Aber das eigentliche Problem ist wirklich die Polarisierung und die Krise der amerikanischen Demokratie an sich, weil es halt mittlerweile eine Partei gibt, die diese Demokratie wirklich mehr und mehr in Frage stellt, nämlich die Republikanische Partei. Und Verschwörungstheorien tragen dazu bei, sind aber nicht alleine dafür verantwortlich. Ich sehe auch die Gefahr von Verschwörungstheorien momentan in den USA gar nicht so sehr darauf, dass jetzt die Stimmung weiter angeheizt wird und es also zu großen Auseinandersetzungen kommt. Aber wir sehen halt zum Beispiel, wie die Republikanische Partei den Mythos von der gestohlenen Wahl in den letzten Jahren systematisch benutzt hat, um die nächsten Wahlen, also die jetzt anstehen, angeblich sicherer zu machen. Was bedeutete, dass man diese Verschwörungstheorie benutzt hat, um den Demokraten nahestehende Gruppierungen oder eher den Demokraten zugeneigte Gruppierungen möglichst von der Wahl auszuschließen, ihnen das Wählen möglichst schwierig zu machen, indem man die Voraussetzungen für Briefwahl verschärft hat, indem man in Gegenden, in denen eher demokratische Anhängerschaft angesiedelt ist, weniger Wahllokale einrichtet und so weiter und so fort. Und insofern ist das eher die Gefahr, die von Verschwörungstheorien momentan in den USA ausgeht. Nicht so sehr, dass es da zu Auseinandersetzungen kommt. Zu diesen Auseinandersetzungen würde es kommen sicherlich oder zu Gewalttaten, wenn Trump die Wahl verlieren würde, dann würde sicherlich seine Anhängerschaft das nicht akzeptieren, sondern würde ein zumindest momentan erfolgreiches Komplott wittern und er würde das Ganze garantiert anheizen und so würden sicherlich auch andere republikanische Politikerinnen dann sprechen. Nur momentan ist es bei allem Hype, den wir jetzt gerade um Kamala Harris erleben, sehr unwahrscheinlich, dass Trump die nächsten Wahlen verlieren wird und insofern wird dieses Szenario eher nicht eintreten.
Und welche größeren politischen, gesellschaftlichen Probleme sehen Sie dann, die sich hinter der Zunahmezahl an Verschwörungsgläubiger
Ja, ich glaube nicht, dass Verschwörungstheorien da das große Problem sind, sondern das große Problem ist eine politische Polarisierung, die sich dann eben auch in Verschwörungstheorien manifestiert. Aber es ist oft so, also und das ist auch so eine sehr deutsche Tendenz, man denkt, man verteidigt die Demokratie, wenn man besonders viel gegen Verschwörungstheorien macht. Dann doktert man aber meistens nur an den Symptomen herum, statt dass man die eigentlichen Ursachen angeht. Das heißt also, auch in den USA sollte man jetzt gar nicht so sehr gegen Verschwörungstheorien vorgehen. Das schadet nicht, wenn man das macht, aber das wird eh nicht viel bringen. Genauso wie in Deutschland, sondern man sollte eher die Faktoren angehen, die Verschwörungstheorien und den Verschwörungsglauben Glauben befeuern. Insofern ist also die amerikanische Demokratie steht auf der Kippe. Das hat aber nur zum Teil mit Verschwörungstheorien zu tun, eben mit der, die sich die Republikaner zu eigen gemacht haben. Es ist aber vor allem das ein Problem, dass wir da ein sehr problematisches, aus dem 18. Jahrhundert stammendes Wahlrecht haben, dass wir einen Supreme Court haben, der sehr parteiisch agiert mittlerweile, dass wir eine extrem polarisierte Medienlandschaft haben und Verschwörungstheorien sind da eigentlich nur die Spitze des Eisberges.
Welche Probleme sollten noch weiter angegangen werden stattdessen?
Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ich glaube, dass es ein großes Problem ist. Ich glaube, die amerikanische Demokratie bräuchte dringend eine Verfassungsreform, die es nicht geben wird. Sie bräuchte ein verändertes Wahlrecht. Man müsste vielleicht auch wegkommen vom Mehrheitswahlrecht hin zu einem Verhältniswahlrecht. Also es gibt ganz klare Indikatoren dafür, dass zum Beispiel also das Mehrheitswahlrecht, also zum Beispiel also Polarisierung befeuert und damit auch den Glauben an Verschwörungstheorien. Weil man nämlich halt in Kontexten, wo es Verhältniswahlrecht gibt, also wie in Deutschland, ja immer wieder in der Situation ist, dass es Koalitionen geben muss und Kooperationen geben muss zwischen verschiedenen Parteien. Was bedeutet, dass man andere Parteien tendenziell eher als legitime Opposition und legitime Interessenvertretung wahrnimmt und eben nicht als Feind der Demokratie, dem man alles zutraut. Nur ich bin relativ skeptisch, dass das passieren wird. Ich glaube eher, dass das nicht passieren wird. Und insofern bin ich auch ziemlich skeptisch, was die USA angeht in den nächsten Jahren. Aber vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt.
Welche weiteren Unterschiede sehen Sie im internationalen Vergleich? Verglichen die Wahlkämpfe in Deutschland zu den USA.
Naja, die Wahlkämpfe in den USA sind natürlich sehr personalisiert und es geht da deutlich rauer zu, als es bei uns zum Beispiel zugeht. Das heißt, dieses sogenannte Negative Campaigning, wo man ja einfach nur versucht, den politischen Gegner mit Schmutz zu überziehen, ist einfach in den USA viel weiter ausgebreitet oder verbreitet, was natürlich dazu führt, dass es da also mit viel härteren Bandagen zur Sache geht. Hier geht es ja meistens dann doch relativ zivilisiert zu. Das ist etwas, was in den USA halt nicht passiert. Befeuert wird das Ganze natürlich auch dadurch, dass wir in den USA eine sehr polarisierte Medienlandschaft haben. Wir haben halt nicht so einen öffentlichen Rundfunk wie in Deutschland, der versucht, möglichst neutral zu berichten und auch Privatsender ja auch in Deutschland versuchen, einigermaßen neutral zu sein. Da gibt es oft einen großen Konsens im Grunde von der Welt über die Bild-Zeitung bis zur Frankfurter Rundschau oder zur Taz. Das gibt es in den USA nicht. Da ist die Medienlandschaft deutlich polarisierter. Wenn Sie die New York Times lesen und MSNBC schauen, dann leben Sie in einer ganz anderen Welt als jemand, der halt Fox News konsumiert und vielleicht in Tennessee die Lokalzeitung liest. Und das sind eben weitere Unterschiede, die da auch da letztendlich dafür verantwortlich sind, warum in den USA dann auch Verschwörungstheorien weiter verbreitet sind als in Deutschland. Hinzu kommen dann noch so Faktoren wie, dass es in Deutschland einen höheren Bildungsgrad gibt. Wir wissen, dass Bildung letztendlich schützt vor dem Glauben an Verschwörungstheorien und halt auch der Sozialstaat in Deutschland deutlich stärker ist und Leute besser auffängt. und man weniger das Gefühl eines Macht- und Kontrollverlustes hat, wie zum Beispiel in den USA, wo der Sozialstaat schwächer ist und man weiß, man kann sehr schnell ins Bodenlose fallen. Und wir wissen auch, dass das eben auch ein Faktor ist, der den Glauben an Verschwörungstheorien dann befeuern kann.
Danke. Vielleicht nochmal auf Kamala Harris zurück. Haben sich oder werden sich angesichts ihrer Kandidatur nochmals die Theorien, Cousinentheorien verändern? Ist das richtig?
Naja, also es ist natürlich so, dass es jetzt dann natürlich quasi so wieder so neuere Kapitel gibt, die ran erzählt werden. Aber man muss dazu erstmal sagen, es ist so, was uns aus der Entfernung oft so als verschiedene Verschwörungstheorien erscheint, ist aus der Perspektive von denen, die sie glauben und verbreiten, oft eigentlich nur eine Verschwörungstheorie, wo dann halt neue Facetten in den Vordergrund kommen, beziehungsweise ein neues Kapitel aufgemacht wird. Und klar hatte man den Fokus vorher vor allem auf Joe Biden, jetzt ist der Fokus mehr auf Kamala Harris und dann wird behauptet, sie dürfe gar nicht kandidieren, weil sie kein Natural Born Citizen wäre. Das ist etwas, was man 2008 schon über Barack Obama behauptet hat und dann 2012 nochmal, unter anderem eben auch Donald Trump hat das damals behauptet, was natürlich totaler Blödsinn ist. Oder es wird behauptet, Harris sei eine Marionette von dahinterstehenden Kräften. Dann nimmt das dann manchmal wie bei Elon Musk so antisemitische Züge an. Aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, was wir nicht vorher schon gehört haben und was jetzt auch nicht überraschend ist daher.
Also sollten wir uns mit diesem Thema in journalistischer Arbeit oder ähnlichem gesellschaftlich überhaupt so sehr beschäftigen oder was sollte Aufgabe von Politik, Medien, Gesellschaft sein angesichts der zunehmenden Zahl an Menschen, die eben Verschwörungstheorien hinterherjagen?
Naja, also dazu muss man mal sagen, dass die Zahl von Menschen, die an Verschwörungstheorien glaubt, ja zum Beispiel in Deutschland sehr konstant geblieben ist und wenn überhaupt in den letzten Jahren vermutlich zurückgegangen ist. Und wie man wird die auch nie ganz loswerden. Es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man dafür sorgen kann, dass weniger Menschen an Verschwörungstheorien glauben. So journalistische Arbeit, Faktenchecks bringen da, glaube ich, wenig bis gar nichts. Weil die nur diejenigen erreichen, die diesen Verschwörungstheorien ohnehin schon skeptisch gegenüberstehen. Wichtiger ist da viel mehr Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit, sei es in Schulen, sei es in der Erwachsenenbildung und in solchen Foren. Das ist was, wo man eine Chance hat, Leute zu erreichen. Also eher so Pre-Bunking als Debunking. Das Debunking, das wissen wir, das ist meistens dann nicht so erfolgreich. Generell ist es, glaube ich, so, dass, das habe ich ja schon angedeutet, das Thema Verschwörungstheorien in gerade der deutschen Öffentlichkeit in den letzten Jahren eher zu viel Aufmerksamkeit erfährt, weil es zu so einer Chiffre geworden ist für alle möglichen Dinge, die wir aus guten Gründen als problematisch empfinden. Letztendlich geht es, glaube ich, um eine Krise der Demokratie, die man wahrnimmt, aber ich glaube, man verteidigt die Demokratie nicht oder man tut wenig für die Demokratie, wenn man sich auf Verschwörungstheorien fokussiert. Da sollte man eher Faktoren angehen, die Verschwörungstheorien befeuern, mangelnde Bildungsgerechtigkeit, zu viel soziale Ungleichheit, wenig Aussichten, Zukunftsaussichten für gerade junge Menschen in Deutschland. Aber das sind natürlich große Themen, das sind auch Dinge, die kosten Geld und deshalb spricht man da nicht so gerne drüber wie über Verschwörungstheorien.
Aber wo beschäftigen Sie sich mit Ihnen?
Ich beschäftige mich mit denen aus Interesse schon ja sehr, sehr lange. Ich beschäftige mich mit denen auch historischem Interesse. Ich habe mich mit denen schon beschäftigt. Da waren die noch überhaupt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit und beschäftige mich jetzt natürlich auch sehr stark eben mit der Diskussion zu Verschwörungstheorien. Ich glaube, man muss Verschwörungstheorien ernst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sie aber, glaube ich, auch immer einordnen in ihrer historischen Bedeutung. Und da muss man nochmal ganz klar sagen, wir leben in Deutschland zum Beispiel zurzeit nicht in einem Zeitalter der Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien waren in der Vergangenheit in Deutschland viel einflussreicher und viel weiter verbreitet. In den USA sehen wir da gewisse Veränderungen. In den USA sind Verschwörungstheorien auch wirklich mit anderen Faktoren zusammen zu einem Problem für die amerikanische Demokratie geworden. In Deutschland ist das, glaube ich, noch sehr anders und ich sehe auch nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird.
Salon 5.
Unterscheiden sich die Verschwörungstheorien bei uns hier vielleicht auch in dem Sinn davon, dass viel weniger Menschen an sie glauben und eben deshalb sich so von denen unterscheiden, die das nicht tun?
Also ich glaube, zum einen glauben in Deutschland wirklich weniger Menschen an Verschwörungstheorien aufgrund dieser Faktoren, die wir ja schon genannt haben, eben höherer Bildungsgrad, besseres soziale Absicherung, weniger polarisiertes Parteiensystem, weniger polarisiertes Mediensystem. Gleichzeitig aber sind Verschwörungstheorien in Deutschland immer noch sehr stark stigmatisiert. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Das heißt, dieser Prozess der Stigmatisierung, den Verschwörungstheorien nach dem Zweiten Weltkrieg in der gesamten westlichen Welt durchlaufen, ist in den USA in den letzten Jahren teilweise umgekehrt worden. Es gibt da Teilöffentlichkeiten, in denen Verschwörungstheorien so eine Relegitimation erfahren haben und wieder als so eine Art akzeptables Wissen angesehen werden. In Deutschland ist das überhaupt nicht der Fall. In den USA ist es so, dass eine der beiden großen Parteien sich voll und ganz einer Verschwörungstheorie, der von der gestohlenen Wahl, verschrieben hat. In Deutschland gibt es nur eine Partei, die Verschwörungstheorien wirklich systematisch verbreitet. Das ist die AfD. Und selbst deren Vertreterinnen bemühen sich oft, den Konspirationismus nicht zu groß werden zu lassen in öffentlichen Äußerungen. In privaten Äußerungen sind sie dann oft deutlich verschwörungstheoretischer, weil sie wissen, dass sie damit eher Leute abstrecken. Man muss ganz klar sagen, in den USA sind Verschwörungstheorien auf dem Weg dazu, wieder mehrheitsfähig zu werden. In Deutschland sind sie das noch lange nicht. Das heißt, in Deutschland wäre es besser, sich auf die Probleme zu konzentrieren, die dann in Verschwörungstheorien oft in kondensierter Form auftreten, wie Sexismus oder Rassismus. Also wir können da an Diskurse über Migration denken, die halt nicht immer nur behaupten, dass es da eine große Verschwörung gäbe, den großen Austausch, sondern auch, wenn sie gar nicht verschwörungstheoretisch sind, oft hochproblematisch und rassistisch sind. Das sollte man, glaube ich, eher in den Blick nehmen.
Was wünschen Sie sich sonst für den US-Wahlkampf und für unsere globale Gesellschaft?
Ich wünsche mir gar nichts, weil ich weiß, dass Wünsche eh meistens nicht in Erfüllung gehen. Ich hoffe, dass ich mich, oder ich wünsche mir, um es so zu formulieren, ich wünsche mir, dass ich mich irre und Kamala Harris die Wahl gewinnt und es danach einigermaßen ruhig bleibt. Ich gehe aber nach wie vor fest davon aus, dass Donald Trump die nächste Wahl gewinnen wird. Und ich würde mir wünschen, dass man in Deutschland nicht erst jetzt begonnen hätte, sich auf dieses Szenario, was das für uns bedeutet, vorzubereiten, sondern dass man das vor 3 Jahren gemacht hätte. Aber der Zug ist leider abgefahren.
Wie genau vorbereiten?
Na, ich glaube, man muss sich durchaus überlegen, was das bedeutet, wenn man eben mit einem Land zu tun hat wie den USA, das so wichtig ist für die Sicherheit Deutschlands und Europas, das dann eben von einem Verschwörungstheoretiker regiert wird, beziehungsweise von jemandem, der Amerika ganz klar an die erste Stelle stellt, der sich nicht zur NATO bekennt. Und das ist, glaube ich, bisher passiert das eigentlich nur mangelhaft. Wenn wir uns den neuen Bundeshaushalt anschauen, und insbesondere den Verteidigungshaushalt, dann hat man, glaube ich, nicht gehört, was die Stunde geschlagen hat. Wir kommen vielleicht noch einigermaßen damit durch, aber wenn Trump wiedergewählt würde, würde das vermutlich eine Katastrophe für die Ukraine bedeuten. Wir wissen nicht genau, was es für die NATO bedeutet, aber zum Beispiel also für unsere Sicherheit auch in Deutschland könnte das mittelfristig entsprechende Auswirkungen haben. Da wünsche ich mir, dass ich mich irre. Wir werden es sehen.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Wollen Sie sonst noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
Nein, ich glaube, wir haben sehr viel besprochen. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich auch herzlichst bei Ihnen für die ausführliche und aufschlussreiche das Interview. Und war wirklich eine Freude. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr Hintergründe zum US-Wahlkampf und zu anderen spannenden Themen kennenlernen wollt, dann dicht auf unserem TikTok- oder Instagram-Account vorbei. Dann vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.